Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einem Amoklauf in einem Krankenhaus in Lörrach in Baden-Württemberg sind heute Menschen getötet und verletzt worden. Das bestätigte die Polizei vor einer knappen Stunde. Sie machte aber bisher keine Angaben zum Ausmaß der Bluttat. Die Amokläuferin sei inzwischen tot, sagte ein Sprecher. Sie habe eine Schusswaffe gehabt. Wer die Frau war und welches Motiv sie hatte, ist ebenfalls unklar. Zu den neuesten Informationen über den Amoklauf jetzt telefonisch aus Lörrach unser Korrespondent Matthias Zeller.
Gegen 18 Uhr hat es heute in Lörrach in der Nähe des Elisabethenkrankenhauses in einem Mietsgebäude mit 50 Einheiten eine Explosion gegeben. So viel ist inzwischen bestätigt. Die Feuerwehr hat zwei Personen tot aus dem Gebäude geholt. Das ist eine Frau und ein Kind. Gerade eben hat die Polizei auch bestätigt, dass es einen Amoklauf einer Frau aus dem Gebäude herausgegeben hat. Diese Frau hat mehrere Schüsse abgegeben. Es sind wohl auch Personen leicht verletzt worden, allerdings nach dem Kenntnisstand, den wir jetzt haben, nur durch Rauchverletzungen. Und momentan sind alle hier im Einsatz. Die Feuerwehr hat das Gebäude inzwischen evakuiert, aber eben auch den Brand inzwischen, heißt es, gelöscht und damit zurück nach Hamburg.
Nach dem Kompromiss in der Atompolitik will die Bundesregierung nun ihre Reform der Gesundheitspolitik auf den Weg bringen. Vor den entscheidenden Kabinettsberatungen am Mittwoch verteidigte Bundesgesundheitsminister Rösler seine Pläne erneut gegen Kritik. Kernpunkt ist die künftige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Bei den Ausgaben sollen die Kassen sparen, bei den Einnahmen sollen sie zulegen. Das bedeutet auch höhere Beitragssätze.
Die beste Verteidigung ist bekanntlich die nach vorn. Und so gab es für Gesundheitsminister Rösler heute im Bericht aus Berlin auch nichts zu rechtfertigen. Sein Plan, künftig vor allem die Versicherten zur Kasse zu bitten, sei völlig in Ordnung.
Wir haben immer gesagt, wir müssen die Krankenversicherungskosten auf der einen Seite von den Lohnzusatzkosten auf der anderen Seite entkoppeln, damit wir das System selber krisenfest gestalten können und gleichzeitig auch Möglichkeiten haben für Wachstum und Beschäftigung. Deswegen gibt es zu dem, was wir jetzt anstreben, keine vernünftige Alternative.
Röslers Entwurf sieht einen Anstieg des Beitragssatzes von 14,9 auf 15,5% vor. Von diesen 15,5% wiederum bezahlen die Arbeitnehmer 8,2 und die Arbeitgeber 7,3%. Kommen die Kassen mit diesem Geld nicht aus, müssen die Versicherten höhere Zusatzbeiträge bezahlen. Bisher war das maximal 1% des versicherungspflichtigen Einkommens, künftig sind es 2%. Vor allem dieser letzte Punkt ärgert die Sozialdemokraten. Hier brechen Dämme.
Alle zusätzliche Entwicklungen medizinisch-technischer Art, Teuerungsrate wird allein auf dem Rücken der Versicherten getragen werden müssen. Und das ist eben der Ausstieg aus dem solidarischen System. Das ist die Entsolidarisierung der gesetzlichen Krankenversicherung.
Um die Ausgabenseite will sich der Minister zwar auch kümmern. Die Krankenkassen müssen in der Verwaltung sparen, Klinikkosten und Ärztehonorare sollen gedeckelt werden. Für die Grünen ist das aber nicht mehr als verzweifelter Aktionismus.
Herr Rösler steht sozusagen am Krankenbett und zieht immer an der Bettdecke, ja, um irgendwo ein Körperteil zu bedecken und zu wärmen. Nur in der Regel guckt beim Versicherten dann immer der Fuß raus und wird kalt. Und er zieht die Decke immer über die privaten Krankenkassen und über die Pharmaindustrie. Und das ist eigentlich die Unverschämtheit.
Der Vergleich mit der Decke dürfte den Minister indes wenig beeindrucken. Bis Mitte Dezember soll das Gesetz durchs Parlament gehen und Anfang nächsten Jahres in Kraft treten.
Vor der Kabinettssitzung ist Bundeskanzlerin Merkel am Abend nach New York gereist. Dort wird sie mit Entwicklungsminister Niebel am sogenannten Millenniumsgipfel der Vereinten Nationen teilnehmen. Mehr als 100 Staats- und Regierungschefs wollen über den Stand der vor 10 Jahren vereinbarten Millenniumsziele beraten. Dazu gehören die Bekämpfung von Armut, Hunger, Mütter- und Kindersterblichkeit sowie mehr Bildung bis 2015. In der NATO gibt es Überlegungen, die deutschen Truppen in Afghanistan dauerhaft aufzustocken. Als Ausgleich für die Entsendung der bisher in Reserve stehenden Soldaten könne die Bundeswehr ihre Tornado-Aufklärungsflugzeuge abziehen. Diese Überlegungen äußerte der Kommandeur der NATO-Einsatztruppe Petraeus. Derzeit sind etwa 4.700 Bundeswehrangehörige am Hindukusch im Einsatz. Das Bundestagsmandat gestattet die Entsendung von bis zu 5.350 Soldaten.
Kabul am Nachmittag, Hauptquartier der internationalen Truppen. Oberbefehlshaber David Petraeus auf dem Weg zu einem Interview mit der ARD. Darin bestätigte er, wie gefährlich der Einsatz in Baglan bei Kunduz ist, wo seit Tagen deutsche Soldaten im Gefecht stehen. Die Operationen in Baglan dauern an und sind ausgesprochen intensiv. Die Deutschen machen sehr gute Arbeit dort und meines Wissens ist es ihr erster Kampfeinsatz seit Ende des Zweiten Weltkrieges 1945. Und es wird in Zukunft mehr solche Einsätze geben. In Zusammenarbeit mit der afghanischen Armee, der nationalen afghanischen Polizei und auch mit lokalen afghanischen Polizeieinheiten. Die deutsche Diskussion um die Verkleinerung der Bundeswehr und welche Auswirkungen dies für Auslandseinsätze haben könnte, wird von Petraeus genau verfolgt. Es gibt ein sehr klares Verständnis dessen, was hier in Afghanistan gebraucht und benötigt wird, welche Erfordernisse und Zwänge es für den gesamten NATO-Einsatz gibt und welchen Beitrag die jeweiligen Staaten beisteuern müssen. Dieses Bewusstsein, da bin ich ganz sicher, ist bei Ihrer Regierung vorhanden. Die Anstrengungen aller Truppensteller in Afghanistan müssten hoch bleiben, wenn ein Teilrückzug ab 2011 in greifbarer Nähe bleiben soll. Vor der Kamera wollte sich Petraeus nicht zum geplanten Abzug der deutschen Tornados aus Afghanistan äußern. Dennoch gibt es eine Bestätigung von hochrangigen Militärs, dass es eine entsprechende Empfehlung aus Kabul gibt, verbunden mit dem Wunsch nach mehr deutschen Soldaten für die Ausbildung von afghanischer Armee und Polizei.
Die deutsche Politik reagierte zurückhaltend auf die Pläne der NATO. Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg lehnte eine Aufstockung über das bereits beschlossene Bundeswehrkontingent ab. Ähnlich äußerte sich Bundesaußenminister Westerwelle. Gleichwohl solle die Ausbildung der afghanischen Sicherheitskräfte weiter unterstützt werden, um die Verantwortung für die Sicherheit im Land im Jahr 2014 übergeben zu können. Die Schweden haben heute ein neues Parlament gewählt. Einer ersten Prognose zufolge stimmten die knapp 7 Millionen Wahlberechtigten vor allem für das Mitte-Rechts-Bündnis von Ministerpräsident Reinfeldt. Er landete demnach klar vor Sozialdemokraten und Grünen. Unklar ist noch, ob Reinfeldts Vier-Parteien-Koalition ihre Mehrheit behält. Dies hängt vom Abschneiden einer rechtspopulistischen Partei ab.
Wahlkampf bis zuletzt. Der Premierminister verteilt Blumen in der Farbe der konservativ-liberalen Allianz. Ein Bündnis aus vier Parteien, angeführt von den Moderaten. Frederik Reinfeldt hat seine Partei bereits vor der letzten Wahl modernisiert und sie mit dem Slogan »Wir sind die neue Arbeiterpartei« stärker in die Mitte geführt. Ein Konzept, das laut der letzten Umfragen aufzugehen scheint. Wenn die Wahllokale schließen, dann haben wir alles getan, um die Moderaten zu erneuern und eine Allianz zu bilden, die Verantwortung für Schweden übernehmen kann. Ich finde, wir haben das geschafft. Die Wähler halten Reinfeldt zugute, dass Schweden trotz der Krise eine solide Finanzlage hat. Die jetzige Regierung hat einen guten Job gemacht. Warum soll man etwas ändern, das gut läuft? Mona Sahlin, die Spitzenkandidatin der Sozialdemokraten, hält mit sozialen Versprechen dagegen. Sie hat ein Bündnis mit der Umweltpartei und der Linken geschmiedet. Das ist in den Umfragen der letzten Wochen abgestürzt. Dennoch hofft Sahlin, die erste Frau an der Spitze einer schwedischen Regierung zu werden. Wahlen in Schweden sind meist ausgeglichen. Je beweglicher und unsicherer die Wähler sind, desto mehr bedeuten die letzten Tage. Ob ein Block alleine regieren kann, hängt auch davon ab, wie die rechtspopulistischen und fremdenfeindlichen Schwedendemokraten abschneiden werden. Wenn sie in den Reichstag einziehen, könnten sie zum Zünglein an der Waage werden.
Mit einer großen Freiluftmesse in Birmingham ist der viertägige Großbritannien-Besuch von Papst Benedikt XVI. Zu Ende gegangen. Dabei rief er zu Frieden und Versöhnung auf der ganzen Welt auf. Zudem sprach Benedikt einen britischen Kardinal aus dem 19. Jahrhundert selig. Nach einem Treffen mit den Bischöfen von England, Wales und Schottland kehrte der Papst am Abend nach Rom zurück.
Bis zuletzt sah sich der vatikanische Pressestab genötigt, zu erklären, weshalb diese Seligsprechungsfeier in Birmingham keinen Affront gegen die anglikanische Kirche darstelle. Schließlich war der bekannt romkritische Anglikaner John Henry Newman im Jahr 1845 dann doch und überraschend zum katholischen Glauben übergetreten. Tatsächlich aber wird Newman auch in der anglikanischen Kirche bis heute hoch verehrt als ökumenischer Brückenbauer.
Kardinal Newmans Motto
In seiner ausführlichen Würdigung der Vita des Seliggesprochenen hob der Papst vor 60.000 Gläubigen so auch die Verdienste Newmans hervor, etwa seine intensiven Anstrengungen zur Förderung eines fundierten und gebildeten Laienchristentums. Anlässlich des britischen Gedenktages der Luftschlacht um England vor 70 Jahren dankte Papst Benedikt dann abschließend der britischen Nation, dass sie sich damals der, so Benedikt, üblen Ideologie der Nazis derart mutig und entschlossen entgegengestellt hatte. Damit hatte im Vorfeld dieses Staatsbesuches wohl kaum einer gerechnet. Innerhalb von nur 4 Tagen war es dem Papst in Großbritannien gelungen, eine mehrheitlich gleichgültige, wenn nicht gar ablehnend eingestimmte Bevölkerung mindestens zum kritischen Zuhören zu bewegen. Denn Benedikt lieferte eben nicht das Bild des uneinsichtigen und rückwärts gewandten Kirchenfürsten, so wie es wohl manche erwartet hatten. Vielmehr war Benedikt im Büßergewand gekommen, mit erklärter Reue angesichts der weltweiten Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche und mit der Bitte um Vergebung. Das hat schon Sympathien geweckt im Vereinigten Königreich.
Die während des Papstbesuches am Freitag in London festgenommenen Männer sind wieder auf freiem Fuß. Der Verdacht, die 6 Straßenreiniger hätten ein Attentat geplant, erwies sich als unbegründet. 5 Monate nach der Explosion der Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko ist das Leck Bohrloch endgültig versiegelt. Der Ölkonzern BP erklärte die Quelle offiziell für tot. US-Präsident Obama äußerte sich in einer Stellungnahme erfreut. Nun gelten alle Anstrengungen dem Kampf gegen die Folgen der schweren Ölkatastrophe.
Für die letzten Drucktests lassen sich die Ingenieure mehr Zeit als geplant. 70 Tonnen Gewicht jagen sie gegen den Zement, den sie in das Bohrloch gepumpt haben. Die Tests sollen zeigen, dass die Quelle tatsächlich dicht ist. Nach all den Pannen wollen sie jetzt auf Nummer sicher gehen, bevor sie die Macondo-Quelle offiziell für tot erklären. Es ist ein gutes Gefühl, dass wir helfen konnten und das Problem endgültig gelöst ist. Denn die Menschen wollten, dass das so schnell wie möglich passiert. Erst der sogenannte Bottomkill verschließt das Bohrloch. Über eine Entlastungsbohrung hat BP Zement in die Quelle gepumpt, 5.500 Meter unter der Meeresoberfläche. Auf die Licht- und Sirenensignale, die sonst das Versiegeln einer Quelle begleiten, verzichten die Ingenieure aber. Im Gedenken an die Toten und die vielen Menschen, die noch immer unter der größten Ölkatastrophe in der amerikanischen Geschichte zu leiden haben. Fast 800 Millionen Liter Öl sind ins Meer geflossen, die Folgen nicht abzusehen. Die Versiegelung sei nur ein erster Schritt, erklärt denn auch die Küstenwache. Und der Präsident lässt mitteilen, vor uns liegt kein einfacher Weg.
Die verstaatlichte Hypo Real Estate steht erneut in der Kritik. Nur wenige Tage, nachdem die angeschlagene Immobilienbank weitere Milliardengarantien beantragen musste, hat die HRE ihren Mitarbeitern Boni in Höhe von 25 Millionen Euro ausgezahlt. Politiker aus Regierung und Opposition verurteilten dies angesichts der massiven Verluste als instinktlos und schwer vermittelbar. Der Bund war über die Sonderprämie informiert und hatte sie geprüft. Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hat auch sein 4. Saisonspiel verloren. Das Team von Trainer Magath unterlag im Revierderby Borussia Dortmund mit 1:3. Im Hamburger Stadtderby trennten sich der FC St. Pauli und der HSV 1:1. Boll hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Petritsch besorgte kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich. Im 3. Sonntagsspiel trennten sich Leverkusen und Nürnberg torlos. Die Tabelle: Mainz an der Spitze, gefolgt von Hoffenheim und Dortmund. Hamburg auf Rang 5, Leverkusen 8. vor dem FC Bayern. Die 2. Hälfte beginnt mit dem FC St. Pauli, Nürnberg auf Rang 16, Schalke bleibt Tabellenletzter. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 20. September.
Das Hoch über Mitteleuropa beschert der Südhälfte Deutschlands auch morgen ruhiges, freundliches Hochdruckwetter. Den Norden beeinflussen Wolken des Tiefs, das vom Atlantik nach Norwegen zieht. Vor allem Richtung Küsten regnet es heute Nacht, im Süden bildet sich an einigen Flüssen Nebel. Am Tag regnet es nördlich einer Linie Emsland-Uckermark, an der Nordsee zum Teil länger, in der Mitte mal Sonne mal Wolken, im Süden neben wenigen Quellwolken viel Sonnenschein. Dort im Süden weht der Wind meist nur schwach, Richtung Norden mäßiger, zeitweise auch frischer Wind, an den Küsten starke bis stürmische Böen. Heute Nacht 13 Grad auf Sylt, im Süden muss mit Bodenfrost gerechnet werden. Am Tag 14 Grad bei Regen im Norden und 22 Grad bei Sonne im Südwesten. Am Dienstag viel Sonne, sobald sich der Nebel gelichtet hat, im Norden Sonne, Wolken und einzelne Schauer. Am Mittwoch freundliches Wetter, nur wenige Wolken. Am Donnerstag erst Sonne, später nehmen im Westen die Wolken zu. Am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen. Heute um 22.45 Uhr mit Susanne Holst. Darin mehr zum Amoklauf in Lörrach sowie die Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga.